Ich freue mich immer, hier auf der Lahö sein zu dürfen. Ich freue mich, dass Sie die Gelegenheit benutzen, denn das ist ganz wunderbar, das Wort Gottes zu studieren, die größte Kraftquelle unseres Lebens. Wir machen alles im Doppelpack. Meine Frau war Pfarrfrau, sie hat 95% des Dienstes gemacht, ich habe 5% gemacht in der Gemeinde, war toll. Sie war immer da bis heute für die Kranken und auch bei den Besuchen, hat die Chöre geleitet, das ist herrlich. Natürlich ohne Anstellungsvertrag, aber wie das so schön ist, im Doppelpack. Und wir waren die letzten 30 Jahre dann in der Ludwig-Hofhager Gemeinde in der Stuttgarter Innenstadt. Aber es war immer schön, von Anfang an waren wir in der Mission verbunden, in unserer Freizeit, so war ich anfangs tätig als Vorsitzender von Licht im Osten in der Zeit vom Bibelschmuggel. Das war eine herrliche Zeit nach Hans Brandenburg in den osteuropäischen Staaten, das zu tun und zu erleben. Die bedrängte Gemeinde, aber die Freude der bedrängten Gemeinde, die will nicht Freiheit. Dummes Geschwätz. Die wollen nicht Freiheit. Sie wollen, dass wir für sie beten, dass sie dort ausharren können und bekennen. Und dass sie dort das Evangelium weitersagen, das ist wichtig, dass sie gestärkt werden, mit Freimut zu reden, das Wort. Und dann haben wir andere Aufgaben entdeckt, das war mit der Mission zusammen, mit Ernst Vatter, die Hilfe für Brüderarbeit, da kamen dann die christlichen Fachkräfte dazu, die als Ingenieure und Techniker und Handwerker für viele Jahre ins Ausland gehen, das ist schön, auch bis heute, einer ist heute in Pyongyang, Nordkorea. An der kommunistischen Staatsuniversität, ein Jesuszeuge in Pyongyang. Wunderbar. Was alles möglich ist, beten Sie dafür. Nur ein brennendes Verlangen, Nordkoreaner zu Jesus zu führen. Und das hat Gott die Tür geöffnet. Es gibt viele tolle Dinge, die heute geschehen. Aber in vielen Ländern der Welt, in etwa 37 Ländern der Welt, sind die im Einsatz gewesen. Und wir sind jetzt immer gerne unterwegs zum Wort auslegen und zum Dienen. Und deshalb fangen wir gleich an. Mit dem David. Das ist so schön, wenn man den David, den kennen wir ja, durch die ganzen vielen Erzählungen des Alten Testamentes. Ist doch uns so ins Herz gewachsen, von seiner Berufung her, von seiner schweren Lebensführung. Die Israel-Touristen unter uns, die waren in der Wüste Juda, die kennen die singende Hitze dort unten. Am Toten Meer. Und dort hat er sich verstecken müssen. Und deshalb ist dieser Psalm, den wir heute Abend haben, ganz besonders wichtig für uns. Psalm 40. Wir machen ihn nur bis Vers 11. Ein Psalm Davids vorzusingen. Und jetzt erzählt er aus seinem Leben. Ich harrte des Herrn. Wissen Sie, was harren ist? Wenn man ganz, 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 ganz lang warten muss und noch mal länger und keine Antwort kommt. Warten, warten, warten. Ich harrte des Herrn. Und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Wunderbare Erfahrung. Gott hat gehört. Gott hat mich angesehen. Er zog mich aus der grausigen Grube. Aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Wohl dem, der sei gepriesen, dem kann man gratulieren, heißt es. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen. Sie wissen doch, was hoffärtige Leute sind. Heute muss man manche Worte für junge Leute übersetzen. Bei meinen Konfirmanden haben immer 70% nicht gewusst, was keusch ist. Da haben wir ihnen erklären müssen. Es gibt so Worte, die haben ihre Bedeutung verloren in unserer gottlosen Zeit. Also Hoffart ist, wenn man hoch daherfährt, stolz, übermütig, überheblich, Hoffärtigen. Und wendet sich nicht zu den Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweist. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wiewohl sie nicht zu zählen sind. Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. Das ist interessant im Alten Testament. Gott will nicht die Opfer. Da sprach ich, siehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Der Gehorsam ist Zentrum, ich tue gern deinen Willen. Und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde. Siehe, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen, Herr, das weißt du. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen, von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde. Jetzt würde ich gern mit jedem von Ihnen unter vier Augen weiterreden und wollte einmal wissen, in welchem tiefen Loch stecken Sie gerade? Wo sind die großen Nöte Ihres Lebens? Krankheitsnöte, Enttäuschungen in der Familie, Sorge um die Enkel, finanzielle Engpässe, wirtschaftliche Schwierigkeiten. Am schlimmsten wahrscheinlich mit lieben Mitmenschen, dass man manchmal sagt, ich fühle mich von Gott verlassen. Es ist ja ganz interessant, wenn man einmal in Büchern von bekannten Christen liest, ob sie nun in der Mission waren, der Diakonie oder in der Gemeinde, dass die tiefsten Erlebnisse man erst in den großen Nöten macht. Die Tiefen, durch die wir wandern müssen, die gehören ganz zwangsläufig zu unserem Christenleben. Es gibt ja immer wieder ein paar Leute, die sagen, ja warum? Warum muss ich das erleben? Der Weg Jesus nach ist ein großes Stück der Kreuzesweg, den man geführt wird. Und da muss man durch, und das ist interessant, dass das immer der Weg war, wo man die allergrößten Gotteserfahrungen gemacht hat. Da gibt es so einen Spruch, in der Nacht leuchten die Sterne am hellsten. In der dunkelsten Nacht leuchten die Sterne am hellsten. Da sieht man sie am besten. Und die Güte Gottes wird einem erst aufgeschlossen in den schrecklichen Wegführungen unseres Lebens. Jetzt ist aber heute ein Problem, dass es uns im Allgemeinen so gut geht wie niemand in der Welt. Also es hat noch nie in unserer deutschen Geschichte, in den vielen tausend Jahren, noch nie eine Generation gegeben, die solch eine Krankenversorgung hat, solch eine Pflegeversicherung, solche Betreuung, solche ärztliche Versorgung, so viel Essen einkaufen konnten und alles in Hülle und Fülle. Aber die Nöte sind nicht weg. Und dann tragen wir ja gerade deshalb, weil es uns so gut geht, heute Abend leiden wir doch mit den Christen in Ägypten. 47 Kirchen sind niedergebrannt in den letzten Tagen. 47 Kirchen. Der große, schöne Bibelladen in Kairo zerstört, alle Bücher verbrannt. Wir leiden doch mit den Christen in Nordkorea, die unter Druck sind. Wir leiden doch mit, was in Laos, in Kambodscha gehört und in Kuba und überall. Und wir leiden doch mit, was um uns her, ihr kennt doch so viele in eurer Gemeinde, die kranken Kinder, die seelisch Kranken. Ich habe einen Freund bei uns in Cannstatt, der zur Gemeinschaft gehört. Seit 50 Jahren hat seine Frau schwerste Seelenkrankheit. Wenn Sie wissen, was das ist, Depressionen, Schwangerschaftsdepressionen. Der Sohn ist jetzt über 50 Jahre alt. Die letzten 3 Jahre in der geschlossenen Abteilung. Was ist das furchtbar? Wo wir mit einer Christin mit uns leiden, und wenn sie sagen, ich leide doch mit all den schweren Dingen um mich her. Jetzt ist gut, dass er David davon spricht, dass er auch solche Tiefen durchlitten hat, wie wir alle kennen. Ganz schwere Tiefen, durch die man durchgehen muss. Und er spricht hier, wenn Sie es mal angucken, Vers 3 von der grausigen Grube. Was ist eine grausige Grube? Ein furchtbares Loch. Furchtbares Loch. Vom Getöse der Grube steht eigentlich drin. Irgendwo da, wo man Hören und Sehen verliert, wo man drinsteckt, wo man Platzangst kriegt, wo man den Himmel nicht mehr über sich sieht, wie in einem Brunnenloch gefangen. Jetzt können wir darüber nachdenken, was war das beim David? Er hat ja so viele Situationen gehabt, wo er auf der Flucht war, wo er in der Angst war, wo er verlassen war, wo er bei den Philistern war. Ist gar nicht wichtig, wo das war, sondern es ist für uns ganz große Hilfe, dass wir unsere große Not sahen. Die Bibel ist das Buch, das uns versteht. In Heidelberg gab es mal einen großen Psychologieprofessor, auch mit seiner Frau, von Bayer hießen die. Von denen habe ich das Wort gehört. Es gibt kein Buch in der ganzen Weltliteratur, das so die Nöte von verzweifelten Menschen beschreibt wie die Bibel. Sie haben es noch, wenn der Bruder Schad kommt, im Psalm 22. Stiere haben mich umringt, ich bin wie verlassen, alle gehen auf mich los. Und die Bibel ist ein Buch, das Wort Gottes. Gott versteht dich in deiner Verlassenheit, in deiner Lebensangst, in deiner Ausweglosigkeit. Ganz furchtbar, was der David dort durchgemacht hat. Das ist ganz wichtig, dass wir das kapieren. Der Herr versteht mich. Niemand kann mich verstehen. Das erleben wir immer. Die anderen können nie mitdenken, was wir durchleiden. Die sagen immer, du bist mir ein leidiger Tröster. Du gehst ja bloß an mir vorüber. Der lebendige Gott versteht uns und Jesus bleibt stehen bei denen, die niedergeschlagen sind. Er ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Deshalb sind die Psalmen so wunderbar für uns. Deshalb lieben wir auch so viele Lieder, denn bei den Liedern ist uns immer wichtig, dass noch einmal die Bibelworte zum Klingen kommen und unsere Gefühle ausdrücken können. In dieser großen, ausweglosen Not, aus tiefer Not schrei ich zu dir oder was es auch ist. Herr, erbarm dich, hör doch mich. Und da hat David eine Erfahrung gemacht. Er hat geharrt, er hat gewartet, gebetet. Beim Harren, da dauert es ganz, ganz lang, bis man überhaupt merkt, jetzt kommt was. Das ist ein biblisches Wort. Die auf den Herrn harren, kriegen doch die neue Kraft. Und das ist so schön hier, ich harrte des Herrn und der Herr hat sich finden lassen. Jetzt immer wieder so wichtig, wie kann ich denn das erleben? Wir sind ja immer so schnell fixiert, dass die Not ganz schnell aufhört. Und das mich der Herr herausholt, für der David war das Größte, der Herr hört mich. Wie heißt es hier? Er neigte sich zu mir und er hört mich. Es ist ganz wunderbar, wenn man das erlebt, am schönsten im Hören seines Wortes. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott. Ich habe das immer erlebt, sehr tragisch, dass heute man eine große Schuld in den Gemeinden auf sich lädt, weil man die Krankenbesuche vernachlässigt. Auch die seelisch Kranken, die Alten oft vergisst. Das Wichtigste bei den Besuchen ist, dass sie das Gotteswort weitergeben, was das für die Leute bedeutet. Gestern hat meine Frau angerufen und dann endlich eine Frau, die gerade von der Operation kam, dann hat die Tochter ihr Handy der Mutter gegeben, hat sie gesagt, jetzt bloß ein Gotteswort. Mehr nimmer. Die können ja gar nicht viel fassen. Der Herr kennt dich mit deiner Not. Er weiß doch um alles. Sein Angesicht ruht auf dir. Das ist so schön, dass ihm David das mal das Wichtigste war in seiner Not. Und dann, er hat mich herausgezogen aus dieser grausigen Grube. Und er hat mich auf einen Fels gestellt. Das Leben Davids blieb immer ein bedrohtes und gefährdetes Leben. Aber was war denn der Fels? Deswegen war das schön. In dem Lied, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Das ist die Geborgenheit meines Lebens, wo ich drin bin. Toll, dass Sie es vorhin so schön gesungen haben. Das Buch hat diese Bach-Melodie von ich stehe in meines Herrn Hand und das andere ist die Melodie, die wir kennen. Aber es hat sich trotzdem gut zusammengereimt. Aber der Text ist ja so wichtig. Und was er mit mir machen will, das ist alles mir gelegen. Er hat es doch vor und ich weiß es, wie es weitergeht. Das kann ich mich ganz drauf verlassen. Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Er spricht mir dies und ich darf dies wissen. Und das Wunderbare ist ja, dass das Wort Gottes eine Kraft hat. Welche Kraft ist das? Kraft des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes wirkt im Wort. Was ist denn das Schwert des Heiligen Geistes? Das Wort Gottes. Und deshalb wirkt das immer so. Das Wort Gottes hat eine Kraft, die Angst zu besiegen. Und das Tollste ist, nur das Wort Gottes kann Glauben wecken. Das ist das Samenkorn des Wortes Gottes. Und wenn ich das höre, ist doch für mich so wichtig, dass ich plötzlich weiß, er ist da. Der versiegelt's mir auch noch einmal. Es kann dich niemand aus meiner Hand reißen. Du bist geborgen bei mir. Und ich darf das in all den Schrecken wissen. War so schön, neulich sagt mir jemand, der hat so Angst gehabt, wo er die Röhre muss. Ich kriege da so Platzangst. Sagt, ich habe die ganze Zeit nur mir die schönsten Bibelworte. Ich war so ruhig und hatte keine Angst. Kennen Sie das? Das ist einfach die angeschlagenen Nerven ruhig machen kann. Das Wort Gottes ist eine ungeheure Gotteskraft. Die macht uns selig, auch in ganz schwierigen Augenblicken und Nöten. Und dass man das erlebt mittendrin, das ist für uns so wichtig. Der David hat einen Durst nach dem lebendigen Gott. Dem will er begegnen. Wir haben heute immer wieder das Interesse, dass die Not uns immer aus dem Weg geräumt wird. Nein, das Christenleben geht durch viel Not hindurch. Und ich sehe unter euch viele, die sind durch viele Jahre hindurch schwer belastet. Aber sie haben erlebt, wie sonst niemand, die Herrlichkeit des Herrn. Mit seinem Zuspruch, mit seiner Ermutigung, mit der Freude, mit der Gewissheit und mit einem Heißhunger. Herr, ich will immer mehr von dir noch hören. Ich muss das immer wunderbarer noch erleben. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm. Jetzt darf ich auch noch sagen, was die schlimmste Not ist. Ist ja heute in der Verkündigung immer wieder ein bisschen Seite auf die Seite gedrängt. Aber schon so schön, dass die Bibel das bei dem David nicht verschwiegen hat. Ich habe schon früher gesagt, wir hätten es uns alle verbeten, dass unsere schrecklichen Missetaten und Sünden ans Licht gezogen werden. Der David, für ihn war es ganz furchtbar. Keiner wie er, ein Vorläufer von Jesus, ein Liedermacher ohnegleichen, der David. Einer, der den herrlichen Blick auf Jesus hat und kommt in diese schreckliche Geschichte mit der Bathseba hin. Was ist die Sünde? Eine große Not. Und wir müssen es wieder sagen, die allerschlimmste Tiefe und Not ist, wenn man seine Sünde im Leben erkennt. Die meisten Menschen kennen sie nicht. Der Geist Gottes deckt uns Sünde auf. Wenn er kommen wird, sagt Jesus, dann wird er die Welt überführen von der Sünde. Wenn der Geist Gottes in deinem Leben wirkt, ist erst, dass er Sünde aufdeckt. Und dann sieht man auf einmal die Versäumnisse. Ich war noch nie bei einer Beerdigung, ohne nicht meine Sünde zu sehen und meine Versäumnisse. Ach, warum habe ich den neulich noch so angefahren? Und warum habe ich den nicht besucht? Und warum leidet doch jeder? An jedem Todesfall, was habe ich versäumt? Schuld! Und der David steckt so drin. Und das Schlimme an der Schuld ist, dass man selber am allermeisten leidet. Sag immer, was hat der Uli Hoeneß durchgemacht in der Hoffnung, dass die große Amnestie der Regierung kommt und irgendwo, aber so geht es uns doch selber, es ist mir nur ein Bild, dass man hofft, irgendwo wächst Gras drüber, bevor man es mit dem Herrn bereinigt, die Tiefe der Sünde, die einen geniert. Und je älter wir werden, wir kommen lauter Dinge aus der Jugend noch einmal ins Bewusstsein, was mit den Eltern war, die schon lang gestorben sind. Wenn die Sünde uns drückt, ist die schlimmste Geißel der Menschheit. In unseren Tagen redet man gar nicht mehr drüber. Als das Evangelium sagt, heute Abend alles bereinigen vor Jesus. Raus aus der sumpfigen Grube. Ist das so schlimm bei dem Sumpf aus dem Morast? Man sinkt immer tiefer ein, je mehr man drin ist. Und das kommt dann in der Nacht, kommen die bösen Gedanken wieder. Es hat heute auch eine kranke Frau aus dem Krankenhaus zu meiner Frau gesagt, auf die Frage, ob sie jetzt schlafen könne heute Nacht, hat sie gesagt, ich will doch gar nicht schlafen, nachts kommen die Albträume. Wahrscheinlich kommt es auch von den Medikamenten her. Ganz schreckliche Albträume, die uns plagen. Und das Herrliche, dass ich Frieden finden darf bei Jesus, der mich herausholt aus der grausamen Grube, der mich hält und der mich zu einem Kind Gottes macht, der mich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der sagt, vergeben, mein Blut ist für dich geflossen, du bist gerecht geworden. Nun sind wir gerecht geworden durch den Glauben. Deshalb, er zieht mich heraus aus der grausamen Grube. Und dann hat er mir ein neues Lied gegeben in meinen Mund, ein neues Lied. Jetzt kommt das schöne Lied aus der Erfahrung heraus. Also wir müssen nicht deshalb jedes Mal ein neues Lied lernen, aber wir singen all die Lieder immer wieder ganz neu aus der erlebten Erfahrung und können dann jedes Wort noch einmal immer wieder unterschreiben. So haben wir es jetzt wieder erlebt, ganz, ganz groß und ganz wunderbar, wie er mich geführt hat. Das ist ein kleines Beispiel, wie wir in Stuttgart zum ersten Mal, wir nach Stuttgart kamen, hatten wir einen Elektroingenieur, der hat uns die Lampen aufgehängt, das waren wir sehr dankbar und hat uns geholfen. Und er hat uns dann verraten, dass er gerne Medizin noch studieren will als Elektroingenieur und in die Mission gehen will. Und haben wir gefragt, ja, warum? Ist ja interessant, er ist doch Elektroingenieur, warum will er denn noch einen Beruf wechseln? Und er hat uns erzählt, dass er als begeisterter Skifahrer in einen ganz schrecklichen Sturm gekommen ist, der Mont Blanc, als Bergsteiger. Und wurden dann von der Bergwacht mit dem Hubschrauber gerettet, sind schon Finger abgefroren und Zehen waren abgefroren, es war ein Wunder. Und er sagt, wie ich im Hubschrauber saß und die Bergwacht mich nochmal rausgeholt. Ich habe nichts mehr erwartet, dass ich gerettet werde. Mein Leben muss diesem Jesus gehören. Er war vorher auch mal so mitgelaufen. Mein Leben muss Jesus gehören. Sie können ganz viele Geschichten bei Christen hören, die sagen, das habe ich erlebt, erst in der Tiefe, jetzt möchte ich mein Leben ihm weihen und ihm geben und ihm zur Verfügung stellen. Aus dem erlebten Wunder, oft vergisst man es ja, was man einst in der Not versprochen hat, was man Gott geben will, wenn man einmal herauskommt. Ich weiß noch von der Generation, die im Krieg war, die noch in der Gefangenschaft in Russland gesagt hat, wenn ich mal rauskomme, dann möchte ich für Gott alles vergessen, wenn man wieder im Betrieb drin war. Und so herrlich, ich möchte ein Lied singen, ich möchte davon singen, dass es alle hören sollen. Das kommt nachher. Ich will meinen Mund nicht stopfen lassen, es müssen alle hören. Ich will von der Treue Gottes reden, von seiner Gerechtigkeit, wie er an mir tut. Und das ist das Wichtigste, dass wir das den anderen erzählen. Wir brauchen, wissen Sie, wir brauchen gar nicht viel Worte machen, sondern dass man es echt sagen kann, du kannst auf Jesus bauen. Ganz schlicht. Er lässt dich nicht los und er vergisst dich nicht und er hält sein Wort. Und du wirst es erleben und erfahren, das wollen Leute hören. Diesen Zeugenbericht, Zeugnis, was ich mit ihm erfahren habe. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn. Das ist für uns Christen das Allerschönste. Die meisten Leute haben eine grenzenlose Enttäuschung hinter sich. Sie haben Politikern vertraut, sie haben Menschen vertraut, so erschütternd wie dann die Ehebeziehungen zu brechen. Bei so vielen Leuten, die heute irgendwo uns begegnen. Und sie sagen, ich bin enttäuscht worden, ich habe mein Vertrauen verloren. So ging es uns vielleicht auch. Wir haben auch viel erlebt, was uns Enttäuschung gebracht hat. Aber einer enttäuscht dich nie. Du darfst deine Hoffnung und deine Zuversicht auf Jesus, deinen Herrn, setzen. Er lässt dich nicht los, denn er gibt dir mitten in deiner Verzweiflung und Tiefe, kennt er dich, sucht er dich, geh dir nach und lässt sich finden. Und darum brauchen wir nicht zu den Stolzen gehören. Was sind denn die Hoffärtigen? Zu denen, die so kommen und sagen, ich kann alles und ich mache alles. Das ist ja heute so schlimm. Der Machbarkeitswahn unserer Tage, man sagt, wir können alles machen. Wir können gar nicht viel machen. Wir sind ganz schwache Leute. Aber ich rechne mit den großen Zusagen meines Herrn, der mich noch nie allein gelassen hat, dessen Nähe ich erfahren kann und der mit seiner großen Liebe und seiner Hilfe bei mir ist. Und darum ist das so groß, wie das hier der David erzählt und sagt, Herr, deine Wunder sind so groß. Wunder. Mein ganzes Leben ist ein Wunder. Geht's Ihnen auch so? Oft schon vor der Geburt hat's angefangen. Was hat man da wieder erlebt? Wir haben einen Enkelsohn. Da sind in Heidelberg drei Professoren zusammengekommen, wollten gesagt, da muss man einen Kaiserschnitt machen, das ist ein behindertes Kind. Hat einen doppelten Herzschlag und alles. Und als das Kind geboren wurde, hat der Arzt in der Tübinger Uniklinik gleich runter in die Kinderklinik gebracht. Wissen Sie, bis heute nicht einmal eine Krankheit an dem Buben. Der ist heute als Ingenieur in Amerika zu einem Praktikum bei Bosch. Also wissen Sie, Was Gott verwundert, wir vergessen es ja oft bloß, was oft schon Gott uns geschenkt hat. Und auch die natürlichen Dinge sind ja Wunder. Dass unsere Sinnen wir noch brauchen können, Hände und Füße, Zunge und Lippenregen, was ist ein Wunder, wenn man morgens aufsteht. Herr, das ist alles so groß, ich will dir danken, aber mein Leben soll dir gehören. Wie groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweist. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wie wohl sie nicht zu zählen sind. Und dann sagt der Herr, du willst ja gar keine Opfergaben von uns haben. Schlachtopfer, die Widder und die Ochsen, die man da geschlachtet hat. Ist ja interessant, steht ja an ganz vielen Stellen, nicht bloß beim Amos, dass schon da eine Kritik ist am Opferkult, der am Tempel stattfand. Gott hat nicht eine Freude an den Tieren, die da geschlachtet werden. Was will er denn haben? Das gehorsame Herz. Und das Allerwichtigste unseres Lebens, Herr, deinen Willen tue ich gerne. Ich möchte mich dir nochmal verschreiben. Ist auch für uns wichtig, die wir alle schon im vorgerückten Alter sind. Aber sagen, Herr, ich möchte dir gehören, gerade in dem Alter, in dem wir sind, wo manchmal wir auch ein bisschen nörgelnde und schwierige Persönlichkeiten sind. Im Alter kommt ja manches nochmal raus an unseren schwierigen Charakterseiten. Herr, ich möchte doch dir gehören, möchte dir mit ganzem Ja dienen, deinen Willen tue ich gerne. Gehorsam. Warum tut ihr nicht, was ich euch sage, sagt Jesus. Und ein anderer Mal sagt, ihr preist mich mit euren Lippen, aber euer Herz ist fern von euch. Nein, das muss doch aus einer Freude sein, Herr, ich will dir dienen. Es ist uns ganz wichtig auch, dass unser Leben, solange uns der Herr noch Zeit gibt, ihm gehört. Und wenn er uns noch Aufgaben stellt, und wenn das nur an einem kleinen Umkreis ist, wir wollen ihm dienen von Herzen, wollen ihm treu sein mit unserem Leben. Jetzt habe ich aber an diesem Psalm viel ausgelegt, aber eins noch gar nicht gesagt. Es ist ein Jesus-Psalm. Wir werden das ja immer wieder feststellen bei den Psalmen, so wie beim Psalm 22, was der Bruder Schott macht, oder wie wir morgen Abend das beim Psalm 110 hier kriegen. Ein Psalm, der ganz besonders auf Jesus zutrifft, der wie keiner von uns in der tiefen Grube steckte, von allen seinen Freunden verlassen war, verhöhnt, wo sie gebrüllt haben, kreuzige ihn, der am Kreuz noch gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber der Herr hat ihn erhört. Und das ist so wunderbar, dass in der Bibel immer wieder das aufgenommen wird. Gerade über den schweren, unheimlichen Leidensweg von Jesus ist ein großer Trost für uns. Wenn Jesus durch diese Tiefen ging, dann darfst du auch überwinden. Wir haben in unserer Hülbener Tradition, in unserer Kullen-Busch-Familie immer das Lied gesungen, Himmel an, nur Himmel an soll der Wandel gehen. Und da heißt es dann in dem Schlussvers, der vom Kreuz zum Throne stieg, hilft auch dir zu deinem Sieg, gelobt sei er. Als mein Vater mit 57 Jahren in der Tübinger Uniklinik starb, hat meine Mutter das im Augenblick des Sterbens gerufen. Der Arzt hat sicher ein bisschen komisch geguckt, aber es macht ja nichts aus. Der vom Kreuz zum Throne stieg, hilft auch dir zu deinem Sieg, gelobt sei er. Der macht aus deinem Kreuzesweg ein großer Sieg. Und das musst du immer wieder denken, der Herr will dich nicht kaputt machen, wenn er dich den schweren Weg führt, sondern er will seinen Sieg, seine Auferstehungskraft über dir wirken lassen. Und das ist das Allergrößte, wenn man auch in schweren Tagen den Herrn loben und preisen kann. Es ist mir am Sonntagmorgen so gegangen, als ich diese Nachricht hörte vom Hans-Peter Reuer, den ich sehr geliebt habe, und wir waren sehr verbunden. Es war unersetzlich, was dieser Mann gewirkt hat, wie junge Leute ihn gern gehört haben. Die jungen Leute haben ja entdeckt, dass allein im Internet 750 Großansprachen von ihm heruntergeladen werden können. Wunderbarer Schatz, aber er ist nicht mehr da. Wir brauchen doch solche Leute, solche Jesuszeugen in unseren Tagen. Wir wollen nie so tun, als ob wir das verstehen, warum Gott so etwas zulässt. Wir wissen doch nicht, warum Gott das zulässt. Wir brauchen es nicht wissen, aber wir können nur beten, Herr, mach du einen Sieg daraus. Der Hans-Peter Reuer war Automechaniker. Aber dort ist in der Bibelschule Schladming der Kunzelmann vor 25 Jahren auch im Gleitschirm, wie der Hans-Peter Reuer, in einem Gewitter schrecklich abgestürzt und zu Tode gekommen. Und da war die Verzweiflung groß bei den Fackelträgern. Ja, wir haben niemand. Und hat man den Automechaniker und Bergsteiger und den Mann von der Bergrettung, Hans-Peter Reuer, gesagt, das machst du die Bibelschule. Und wie hat Gott den Dienst gesegnet? Und er hat einen Sieg daraus gemacht. Ich kenne keinen, der so weit gehört wurde, in allen Jugendtreffen und Missionstreffen. Hans-Peter Reuer, die jungen Leute sind geströmt. Jetzt dürfen wir immer wieder beten, Herr, mach einen Sieg draus aus den schweren Wegen. Du kannst allein das tun. Du hast es in deiner Auferstehung gemacht. Jetzt möchte ich es noch deutlicher erklären, warum es ein Jesus-Psalm ist. Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht. Jesus hat die Opfer außer Kraft gesetzt im Tempel. Du willst weder Brandopfer noch Sündeopfer. Und dann, da sprach ich, siehe, ich komme. Wer spricht denn da? Ist doch nicht mehr der David. Wir haben genau das Gleiche im Psalm 110 morgen Abend. Da weist der David schon auf den kommenden Heil. Ich komme, im Buch ist von mir geschrieben. Die Jesus-Verheißungen im alten Bund in der Bibel. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Das hat Jesus erfüllt. Und wenn Sie es noch wissen wollen, Hebräer 10, Vers 5 bis 10, wird es ausdrücklich in diesem Stück noch einmal gesagt, das hat Christus gebetet. Und da wird die Brücke geschlagen. Sie müssen es für sich nachher noch mal durchlesen. Unten dran steht es, Hebräer 10, Vers 5 bis 10. Und das Schöne auch, da ist ein bisschen anders. Da heißt nicht, die Ohren hast du mir aufgehört, sondern ich habe meinen Leib hergegeben. Das steht gar nicht im hebräischen Text, aber in der griechischen Übersetzung der sogenannten Septuaginta, aus dem der Hebräerbrief offenbar zitiert hat, heißt es, ich habe meinen Leib hergegeben. Und dann hat es auf einmal den Sinn des Opfers Jesu. Und wunderbar, alles gehört zusammen. Unser Leben mit den Bedrängnissen und der Sieg, den Jesus errungen hat und wo ich mich freuen darf, er hat das Ziel erreicht, er ist durchgedrungen. Und das müssen alle Menschen wissen, die in der Angst sind und die verlassen sind, dass der allergrößte Dienst, ich sage immer, der wichtigste Evangelisationsdienst geschieht von Mann zu Mann, von Frau zu Frau. Wo wir dort hingehen und den Menschen bezeugen, erwarten Sie nicht schnell eine Reaktion, das kann man oft gar nicht, aber das Wort bohrt sich hinein in die Menschen. Und das fröhliche Zeugnis, du wirst es erleben und wie wir es sagen, mit einer schönen Wortkarte, Spruchkarte, die wir geben oder einem Liedvers, den wir mitgeben und einem Menschen nochmal zusprechen darf, das Wissen. Ich möchte nicht mehr stolz sein und hoffärtig sein, aber ich möchte den Menschen, die so schrecklich enttäuscht sind, das sagen, wie Jesus uns beglückt und erfrischt. Ich habe vorhin gesagt, in den Liedern kommt das so schön zum Ausdruck. Wir haben gerade dieses Lied gesungen, ich stehe in meines Herrn Hand. Nach der Melodie, ich stehe in deiner Krippen hier von Johann Sebastian Bach. Da steht es ja auch so schön drin. Ich lag in tiefster Todesnacht. Du wurdest meine Sonne, die mir zugebracht, Licht, Leben, Freude und Wunder. Paul Gerhardt hat es uns gedichtet. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugerichtet, wie schön sind deine Strahlen. Das Wunderbare, das uns der Herr das Glauben möglich macht. Das ist ein Wunder des Heiligen Geistes, das könnte ich gar nicht glauben. In der tiefsten Dunkelheit darf ich aufsehen und auf ihn schauen und darf mich freuen und das weitergeben und das sagen. Und in allen Liedern, wir können so viele nachher singen, mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung deren, die ich nicht wäre. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Das ist ja die Nationalhymne von uns württembergischen Pietisten, weil es Philipp Friede Hiller ist. Aber das ist schön ausgedrückt. Das ist doch mein Grundbekenntnis. Ich kann nur von diesem Erbarmen meines Herrn leben. Und du darfst es wissen und erfahren. Solche Tage hier auf der Lahö sind für uns Stärkungstage. Auch wenn wir durch große Schwachheit gehen, auch wenn schier das Flämmlein des Glaubens zu verlöschen scheint. Ich darf es wissen, der Herr ist da und hält mich. Niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Ich will das singen und sagen. Und mir geht es nur darum, dass er mein Herz haben soll. Das ist ja schön im Glauben. Das ist keine Kopfsache. Das Glauben ist gar keine Kopfsache. Wir machen viel zu viele Probleme, indem all die Probleme des Glaubens verstehen. Er hat mich lieb. Das ist eine Liebesbeziehung. Können Sie es erklären? Warum habe ich meine Frau lieb? Wir sind 49 Jahre glücklich. Das ist Liebe. Und so ist mit Jesus eine Liebesbeziehung. Herr, ich hab dich lieb. Und sie dürfen heute Abend einschlafen und sagen, gute Nacht, lieber Heiland. Ich lege mich in deine Hand. Und du machst gut, wie es weitergeht. Und meine Sorgen möchte ich dir abgeben. Und ich gehöre dir und freue mich, dass du da bist. Du hast mich herausgezogen aus Angst. Bleiben Sie nicht drin in der grausigen Grube. Sondern danken Sie, dass der Raum plötzlich weit wird und dass Sie nicht mehr im Morast drinstecken. Sag, Herr, auf deine Verheißungen hin darf ich fröhlich leben. Und ich habe eine Zukunft und eine Zuversicht und will gerne deinen Dienst tun. Wir haben davon gesprochen, wie diese verfolgten Christen oft leben. Das, was mich immer beeindruckt, wo wir sie kennen, so haben wir schon erlebt, in der Sowjetunion und in Rumänien und wo die Christen überall bedrängt waren. Sie hatten viel mehr von der Herrlichkeit Jesu begriffen. Einen viel schöneren, strahlenderen Glauben. Auch unter ganz schweren Umständen, weil der Herr ihnen ganz besonders nahe war. Und das will er ihnen schenken. Auch heute Nacht, auch wenn Sie in diese Stille dieses Abends gehen, dass der Herr dieses Wort an Ihnen segne und dass Sie sagen, ich möchte einer sein, der es allen überall immer wieder weiter sagt, wie wunderbar der Herr ist mit seinen Erfahrungen. David zeigt uns, wie unsere Erfahrungen das schönste Glaubenszeugnis sind. Übrigens auch für unsere junge Generation, wenn Sie Kinder und Enkel haben. Sie dürfen das immer weiter, Patenkinder, weitergeben. Und erwarten Sie auch hier keine Reaktion. Wenn Sie schon lang begraben sind, wird das aufgehen. Das wird aufgehen, was Sie bezeugen. Von der Herrlichkeit des Herrn, der nie loslässt. Und das ist eine wunderbare Sache, weil der Herr die Verlorenen sucht. Aber Ihr Zeugnis ist so wichtig. Wir haben das persönlich erlebt, die Treue des Heilands, der uns gerettet hat und der uns herausgeführt hat. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, du weißt, wie wir oft mutlos und verzagt sind, wie wir am Leben verzagen, wenn die schweren Gedanken uns niederdrücken, wenn wir die ganzen ausweglosen Situationen unseres Lebens immer wieder sehen. Und dann wissen wir, dass es bei dir keine Ausweglosigkeit gibt, sondern dass du als der auferstandene Herr den Tod überwunden hast und du uns Hoffnung gibst, eine Hoffnung, die die Welt nicht kennt. Und dass wir es wissen dürfen, dass du uns begegnest, auch in den dunkelsten Stunden mit deinem Gnadenwort und uns zu Lobenden und zu Dankenden machst. Du bist ein Gott, der allen Jammer stillt. Vielen Dank, lieber Herr. Wir haben so oft erfahren und verzeih uns, wo wir das Loben und Danken darüber vergessen haben. Aber jetzt segne unser Zeugnis an vielen Menschen. Wir bitten dich auch, dass du diese Konferenzstätte der Langen Steinbacher Höhe ganz besonders segnest. Aber auch unser Leben mit all dem, was wir an Zeugnis weitergeben. Wir denken jetzt ganz besonders auch an leidende Menschen in unserem Umkreis, in unserer Gemeinde, aber auch an die bedrängten Christen in der Welt. Ganz besonders an die Christen in Ägypten, die ganz besonders missachtet sind, wie auch die Christen in Pakistan, die keine Ehre haben, keine soziale Geltung, aber die dir so treu bleiben, die so wunderbar von dir evangelisieren können. Und du kannst auch in diesen schweren Stunden sie zum Segen setzen an vielen Muslimen, die sie hassen. Gerade das Zeugnis deiner Liebe hat viele dieser radikalen Kämpfer überwunden. Wir danken dir, dass du das auch wahrmachst, gegenwärtig im Iran, in Libyen, in Tunesien und wo überall. Wir dürfen das wissen, dass du der Sieger bist, der Heiland, der Retter und dass vor dir auch alle Macht des Teufels schweigen muss, weil du der Sieger bist. Danke, Herr. Amen.